Wir haben heute den ersten Advent und fahren weiter mit dem Jakobusbrief und passen gerade Knopf auf Loch zum Thema Advent. Weil Advent ist ja der latinische Name, der auf Deutsch heisst Ankunft, Wiederkunft und Erwartung. Wir wollen wirklich auf ihn warten und uns vorbereiten, so wie Jesus ist vor 2000 Jahren im Stall von Bethlehem, so wird er wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und in diesem Sinn leben wir ganz zeitlich in der Adventszeit. Wir warten immer auf den Herrn. Es ist einfach vom Kirchenjahr, hat man die vier Advent mit den vier Kerzen eingeführt, die zeigt, jetzt kommt der Weihnachten. Und leider wird ja heute das alles so kommerzialisiert, wo ein Geschäftsleben ist. Viele Geschäfte kommen nicht ohne das Weihnachtsgeschäft in positive Zahlen hinein. Darum wird da so viel geschäftet. Schon nach dem Sündenfall, als der Mensch sich getrennt hat von Gott, ist da die Kündigung gekommen in 3. Mose 15, in 1. Mose 3, 15, wo gesagt ist, der Retter wird kommen. Es wird wieder ein Retter geben, der zurückführt zu Gott her. Und so sind wir immer wieder da. Jesus sagt von seiner Himmelfahrt, dass er wiederkommen wird. Und die Engel sagen es dort den Aposteln, so wie er ihn gesehen hat, in den Wolken verschwinden, so wird er, wenn er die Gemeinde holen kann, in den Wolken runterkommen und wird wirklich seine Gemeinde zurückholen. Er sagt, in dieser Adventszeit, in dieser Erwartungszeit, wird es verschiedene Zeichen geben, die das bestätigen, dass er kommt. Und da haben wir zum Beispiel Nummer 1 rausgepickt, wo sehr markant ist, das ist das Volk Israel. Man hat sicher bis 1948 Gefühl gehabt, also die Voraussage, Israel wird wieder entstehen und aufblühen, die muss man irgendwie anders verstehen, weil niemand hat sich vorstellen können, dass es Israel wieder gibt in diesem Sinn. Und das Wunder ist gesehen, 1948, dass der Stab gegründet wurde und von der ersten Stunde an, wo ist gegründet war, haben die Araber die Umgebung losgeschlagen und das wieder auslöschen wollen. Und doch, Israel hat sich behauptet und der sogenannte Feigenbaum, der Früchte und Blätter bringt, wie es Jesus in den Abschiedsreden sagt, wird uns ein klares Zeichen sein, Jesus kommt wieder. So könnte man noch viele andere Begleiterscheinungen in der Wiederkunftszeit, in der Adventszeit aufzeigen. Und wenn Jesus vor 2000 Jahren hat gesagt, ich komme bald, macht euch parat, so ist das wirklich heute, dass er sehr bald wiederkommt. Und es ist interessant gesehen, wenn wir die 2000-jährige Kirchengeschichte anschauen, dann müssen wir sagen, die Gemeinde, die gelebt hat, hat immer den Eindruck gehabt, es ist 5 vor 12. Das ist etwas Interessantes. Die lebendige Gemeinde hat immer den Eindruck gehabt, Jesus kommt bald zurück. Zum Beispiel im Mittelalter wo das Gemeindeleben fast ausgetrocknet war, findet man kaum eine Wiederkunftserwartung. Und heute auch wieder in den Erweckungsgebieten, in den verschiedenen Ländern, Afrika, Südamerika, Asien, merkt man, die lebendige Gemeinde wartet wieder ganz sehnsüchtig auf den wiederkommenden Jesus. Und dort, wo die Gemeinde eingeschlafen ist, gerade in unserer westlichen Welt, merkt man, dass das kaum ein Thema ist. Wir warten etwas generell, wir erzählt von diesem, von jenem, aber die Erwartung, dass Jesus wieder kommt, ist eingeschlafen. Jesus sagt das voraus in Matthäus 25, in dem Beispiel von den 10 Jungfrauen, dort heisst, und sie schliefen alle ein. Und sind aufgeschreckt, wo der Bräutigam doch kommt. Und ich denke, das ist eine Zeitperiode, wo das Gleichnis beschreibt, in der wir heute in unserer Kultur leben. Die Gemeinde schläft ein, die Wiederkunftserwartung geht zurück und wir warten nicht mehr so. Und doch sagt uns hier Jakobus, Jesus kommt bald wieder. Und so, wir sollen geduldig warten, auch wenn man vielleicht im Moment nicht viel sieht. Danke, Hans. Sagt er, schaut der Bauer an. Er hält sich ein Frühregen und ein Spätregen. Der Frühregen ist Ende Oktober, Anfang November in Palästina. Und dort wird gesagt, und ohne den Saat mit dem Regen zusammen gibt es keine Frucht. Und dann macht er das geduldig in diesem Frühregen und erwartet, dass das wächst, dass dann beim Spätregen im April, Mai wirklich alles so richtig aufwächst und kann geerntet werden. Und während dieser Zeit sollen die Christen wartend da sein. Wartend erwarten, dass Jesus wiederkommt. Ich lese mal den Text von heute, der angegeben ist, um Jakobus 5, 7 bis 11. So seid nun geduldig, liebe Geschwister. In der Bibel steht eigentlich hier, liebe Brüder. Aber im hebräischen Raum hat man nur die Männer angeredet. Und automatisch die Frauen auch gemeint. Und darum kann man in der deutschen Übersetzung gut Geschwister sagen, weil sich die Bibel in dem Sinn wirklich an alle, Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, wendet. Siehe, der Bauer oder der Ackermann wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfangen den Frühregen und Spätregen. Haben wir vorhin gesagt, so das Frühregen, Spätregen ist oft wieder ganz komisch verstanden worden. Es gibt ganze Theologien darüber. Es sagt einfach, der ganze Zyklus in der Natur ist ein Schaffen auf Hoffnung. Der Bauer betätigt sich, wobei er noch nichts sieht. Und es wird gesagt, und lang sieht man nichts. Aber doch ist die Hoffnung da, irgendwann wird es aufsprießen. Und so sollen wir auf der Erwartung von Jesus kommen. Wir sind oft auch in dem Sinn von der her, wo heisst, unser Herr kommt noch lange nicht. Und das ist eine fatale Sache. Jesus könnte jederzeit wiederkommen. Und darum wollen wir erwarten. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzet nicht wieder einander, liebe Geschwister, damit ihr nicht gerichtet werdet Siehe, der Retter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Geschwister, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in den Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben von der Geduld. Hiobs habt ihr gehört und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Und so haben wir hier in diesem Text sechs Ermahnungen, aber auch sechs Ermutigungen, die uns aufzeigen, ja, der Herr kommt. Der Herr kommt bald und wir warten auf ihn. Und so haben wir immer wieder der Adventszeit. Vers 7, seid nun geduldig, liebe Geschwister, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfangen den Frühregen und des Spätregens. Da haben wir gesehen, wie sie der Schöpfung eine Gesetzmäßigkeit gibt. Wir arbeiten, wir arbeiten, der Bauer und der Gärtner investiert viel Zeit, den Boden zu bearbeiten, umzustechen, zu düngen, anzusehen, zu pflegen. Es geht eigentlich Wochen, manchmal Monate, bis dann im Frühling und im Sommer bei uns so richtig alles aufbricht. Und so sollen wir auch im Reich Gottes die Gesetzmäßigkeit haben. Wir sollen für Jesus wirken, geduldig, auch wenn wir nicht gerade Erfolg und Ergebnis sehen, sondern weiter schaffen im Vertrauen, der Samen, der geht irgendwann auf. Ja, der Psalm 126 hat das schon aufgenommen, was sagt in den Versen 5 und 6, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Tränensaat und Freudenernte. Es gibt oft nicht nur Tränen, sondern auch Schweiß im Bearbeiten vom Acker, vom Boden. Aber es kommt eine Zeit, wo man wieder ernten. Und vor allem in der Herrlichkeit müssen immer wieder, wie wir schon im Lied gesungen haben, der Blick ausrichten auf die Herrlichkeit. Wenn wir dort einmal werden vor Jesus stehen, und das heisst, es werde eine unzählbare Schar, die niemand zählen konnte, so groß wird die internationale, über alle Zeitalter hindurch, gemeint Jesus sein. Dort werde ich mich freuen und sagen, wow, du hast da etwas ganz Grosses heranwachsen. Und da dürfen wir uns freuen. Und das soll uns schon heute Mut und Ansporn sein. Auch wenn wir keine Resultate im Moment sehen. Wir säen im Namen Jesu und vertrauen Gott das Wirken, die Macht vom Heiligen Geist, dass wirklich der Herr kommt. Jesus kommt bald. Und darum ein zweites, stärkt, befestigt eure Herzen. Seid auch ihr geduldig und bestärkt, festigt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Die Bibel redet viel vom Herz. Und das Herz ist eigentlich unsere Persönlichkeit, die die Bibel hier nennt. Es geht nicht so sehr um die Pumpe da, die auch sehr zentral ist für unser Leben, körperlich aber, sondern das Herz, das hier geredet wird, ist eigentlich Persönlichkeit, die aus Verstand, Wille und Gefühl besteht. Und da sagt Jesus, wir sollen das stärken. Peter Strauch formuliert das ja in seinem Lied: Meine Zeit liegt in deinen Händen Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Und das ist hier gemeint. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir, dass ich erwarte, dass ich bereit bin, dass wenn Jesus wiederkommt, ich freudig ihm gegengehen kann. Paulus nennt sie ab Epheser 6, Vers 10, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Unsere Persönlichkeit soll Mitte sein, wo Jesus ist. Und Jesus, der Heilige Geist, wirkt in mir Kraft, Liebe und Disziplin, wie es Paulus im 1. Timotheus am Timotheus schreibt. Und das haben wir doch in der Zeit, wo es immer mehr auf die Senke gibt, kommen auch die Spannungen mehr. Ein Kind, das auf die Weihnachten wartet, zappelt wird, kann es fast in den letzten Tagen nicht mehr warten, bis es dann wirklich kommt, der Heiligabend, wo der Christbaum mit dem Geschenk, mit allem, was dazugehört, eröffnet wird. Und so ist es auch für uns Christen. Wir dürfen uns vorbereiten. Wir dürfen wissen, wenn er kommt, nimmt er uns alle mit. Und dann geht es in den Himmel und dann geht es einmal ein Riesenfest. Grande Fiesta, wo die Hochzeit des Lammes ist, wo Jesus wird mit uns sich vereinigen. Und wo wir ihn als der Bräutigam, als die wartende Brut, wirklich jetzt dürfen erleben und vereinigt sein. Das wird jedes schöne Fest, wo wir hier in der Welt erleben, völlig in Schatten stellen. Und auf das dürfen wir uns warten. Darum ist es gut, wenn wir uns so ausrichten und unsere Herzen, unsere Persönlichkeit festigen, und wirklich vorangehen. Und dann kommt wieder etwas Praktisches im Vers 9. Seufzet nicht gegeneinander. Seufzet nicht wiedereinander, liebe Geschwister, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Wir können es so formulieren, und sage, macht euch mit eurer Ungeduld das Leben nicht schwer. Wir können vielleicht sagen, ja, wir hätten schon 2000 Jahre, dass Jesus kommt. Aber wo ist er denn? Und bei Gott gibt es in dem Sinne keine Zeit, Anfang und Abschnitt. Das sagt Petrus, wenn er sagt, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag kann er auseinandernehmen wie 1000 Jahre. Das ist Gott. Und darum, wenn wir wissen, er kommt bald, dann sollen wir uns vorbereiten. Und so in der letzten Phase ist es manchmal ganz schwierig mit den Spannungen. War jahrelang studiert an einem Ort und jetzt geht es auf die Abschlussprüfungen. Dann wird die Spannung gross. Oh, wird ich das bestehen? Und in dieser Zeit sind die Lehrer und die Experten, Gauner und ganz unmögliche Dinge. Man redet negativ und denkt, ja, wird ich das überhaupt bestehen und rauskommen? Und da sagt Jakobus, tut nicht gegeneinander säufzen. Macht euch gegenseitig das Leben nicht schwer, sondern ermutiget euch. Das sagt Jesus in Lukas 21. Wenn dies alles geschieht, wenn man merkt, die Spannung und unsere Welt innen und die Ungläubigen, die es nicht definieren können, aber sie sagen ja, so kann es nicht mehr lang weitergehen. Vom Klimaschutz angefangen, wo diskutiert wird, wie bis zu den ganzen Konflikt, die überall ausgetragen werden, unserer Erde, sagt man, wo führt das her? Und da sagt Jesus, wenn ihr das alles seht zu geschehen, erhebet eure Häupter. Wieso? Er kommt bald. Er wird gleich kommen. Und wir dürfen wirklich wissen, die Erlösung naht. Und so sollen wir miteinander wirklich uns ausrichten auf Jesus. Und darum mag ich so die schwarzmalenden Endzeitpropheten nicht unbedingt, weil wir warten nicht das Chaos, das endgültig kommt, sondern wir warten auf den Herrn. Wir warten auf Jesus, der kommt und uns mit ihm in die Ewigkeit nimmt und zusammen verherrlicht. Und dann haben wir Anschauungsunterricht, nämlich Propheten im Alten wie im Neuen Testament. Nehmet, liebe Geschwister, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Da können wir einen herausgreifen aus dem Alten Testament, das ist Jeremia. Der hat 40 Jahre lang predigt. Und wie manche hat ihm geglaubt, kennen. Wir wollten ihn mundtot machen, wir haben ihn in eine Grube geworfen, wir haben seine Schriften verbrannt. 40 Jahre lang, ich kann mir das ja fast nicht vorstellen. Ich heiße gleich eins, der 40-jährige Pastorendienst. Und wenn man sich das vorstellt, in der ganzen Zeit, wo die Leute sagen, komm, hör auf. Hör auf mit dem Zeug, ich mag es nicht hören. Und das hat das Volk Israel wirklich mit ihm gemacht. Und er hat ausgehalten. Und das Prophetenbuch Jeremia ist heute so ein gesegnetes Buch, auch gegen Klagelieder, wo er auch vor Gott klagt und sagt, es ist mühsam. Wenn keiner hören will, wenn sich alle abkehren, wenn sie alle mir den Rücken zuwenden, aber ich will auf die schauen. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sondern sie ist jeden Morgen neu. Wo er auch in den Klagelieder zu diesem Durchbruch kommt. Und wir haben es ja schon gelesen im Psalm 126, die Tränen saat und Freuden ernte. Sie werden sehen mit Tränen und ernten mit Freuden. Das ist Jeremia, aber auch Elia. Er hat viel Ablehnung erlebt. Und doch hat er Geduld gehabt. Und es war ein Mensch wie mir. Benni wird nächsten Sonntag darüber predigen. Vers 17, Jeremia war ein Mensch, heisst jetzt wörtlich, mit gleichen Gemütsbewegungen. Und das kennen wir doch alle. Wenn wir irgendwo im Loch hinten sind, wenn wir entmutigt sind, wenn wir uns fragen, bringt sie das alles noch? Dann sollen wir die Propheten anschauen. Und die sind wie Säulen da gestanden, trotz all ihrer Anfechtungen. Und haben es erlebt, dass doch schlussendlich der Bruch kommt. Und da pickt er einen ganz besonders raus, das ist der Hiob. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört, und gesehen, zu welchem Ende der Herr es geführt hat, denn der Herr ist barmherzig. Hiob war nicht einer, der 10 cm über dem Boden geschwebt hat und gefunden hat, das alles fechtet mich nicht an. Hiob war ein Mensch mit Fleisch und Blut, wie wir alle. Und was ihm innerhalb von Stunden ist genommen worden, Güter, Kind, seine Gesundheit, alles ist ihm genommen worden. Das war hart für ihn. Und Hiob lesen wir auch in seinen Reden, in seinen Antworten, hat Gott herausgefordert. Ja, er hat geschrien und das fast nicht erträgt, was er musste ertragen. Und hat sich die rund 30 Kapitel von diesen Reden von seinen sogenannten Freunden anhören müssen. Weil sie sind immer nach dem Grundsatz gegangen von Ursache und Wirkung. Und sagen, wir haben jetzt die Wirkung gesehen, du hast alles verloren, da muss eine Ursache sein. Hiob, da musst du irgendwo eine Leiche im Keller haben. Und Hiob musste sagen, ich stehe vor dem Herrn. Er ist mir nicht bewusst, dass ich wirklich etwas verbrochen hätte gegen ihn. Und doch, Gott hat das alles zugelassen, wo er geprüft wurde. Und er hat das wirklich ausgetragen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und da ist er uns ein grosses Vorbild. Es ist schon dort, wo er sogar die Frau hinterfragt und sagt, Hiob, sage Gott ab und stirb. Hiob, es hat keinen Wert mehr. Ich denke, das war für ihn der grösste Schlag, wo ihm die Frau sogar die Unterstützung hat abgesagt. Und da kommt er und sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Etwas wunderbar. Müsste mal wieder den Messias lassen, das Oratorium, die wunderschöne Arie. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist eine ganz grosse Aussage von ihm. Und er hat es erduldet. Und zum Schluss kommt noch das Letzte, was sagt, auf das gute Ende wollen wir ausharren. Das gute Ende. Ihr habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und es ist ein Erbarmer. Der Herr ist barmherzig und er ist ein Erbarmer. Er kennt unsere Situation. Er sieht ihn und er weiß, wie es uns geht, weil er genau wie wir auch Fleisch und Blut ist. Das ist ja das Geheimnis, das wir am Weihnachten feiern. Er ist ganz Mensch und gleichzeitig ganz Gott, weil er beides hat müssen vor Gott verwirklichen. Und schon der Hebräerbrief in Kapitel 4 sagt, wir haben einen hohen Priester, der Erbarmen hat. Er ist nicht so distanziert und schaut und behandelt uns mit Plastikhändchen, dass er sich ja nicht infiziert mit unseren Sünden. Sondern er ist treu, er ist barmherzig, er gibt es. Und er hat selber durchlitten. Seine Seele war betrübt bis an den Tod, heißt er im Garten Gethsemane. Er kennt das alles. Er hat Mitgefühl. Er leidet mit uns. Und darum sagt er, komm, schau auf, wart. Und es kommt das Ende, was für dich wunderbar wird, die Herrlichkeit, die wirklich schön ist. Paulus schreibt das auch in den Thessalonicher, in 1. Thessalonicher 4, wo er die ganze Wiederkunft, die Ankunft beschreibt, sagt er am Schluss, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Und das wollen wir immer wieder tun. Einander Mut zusprechen, einander Trost geben, einander helfen. Und ich werde das abschließen mit dem Lied von Peter Strauch. Bist du bereit, wenn Christus erscheint? Dann freu dich mit, bleib mit ihm vereint. Denn wer Jesus hat, der lebt in Ewigkeit. Christus kommt bald, bist du bereit. Ich tue noch beten. Danke, Herr, dass wir mit dir dürfen eine wunderbare Zukunft, eine wunderbare Hoffnung haben. Und es lohnt sich, wenn wir uns vorbereiten, wenn wir wachend bleiben, wenn wir so sind, dass wir die dürfen mit Freude empfangen. Und hilf uns gerade auch in dieser Adventszeit wirklich vermehrt, uns mit deiner Wiederkunft, mit deiner Ankunft zu beschäftigen und dass wir mal mit dabei sind, wenn du wiederkommst und uns holst, um in dem Himmel die grosse Vereinigung zu haben. Danke, dass du uns segnest. Amen. Ich habe nach dem Gott